Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer wie früher. Hi, alles fresh?
Alles fresh. Moin, du schon wieder.
Ja, genau. Kommt so vor, als hätten wir erst gestern acht Stunden lang telefoniert.
Ja, und als hätten wir erst letzten Samstag zusammen ganz spontan einen Gig gespielt. So morgens. Ja. Andi, kannst du heute Abend wirklich nicht? Komm, ich bin auch dabei.
Ja, es tut mir leid, dass ich dich quasi auf die dunkle Seite der Macht gezogen habe. Ich hoffe, du musstest deswegen nicht auf der Couch schlafen oder ähnliches.
Nein, überhaupt nicht. Es war doch total nice, mit der zusammengewürfelten Truppe da quasi auf der Bühne zu stehen. Und es war ja sowohl deine Frau mit Nachwuchs als auch meine Frau mit Nachwuchs da. Das war doch auch sehr nett auf jeden Fall.
Ja, total. Ich habe mich total gefreut, dass das so zustande gekommen ist. Einfach, aber ich wusste ja nicht, weil deswegen hatte ich dich ja nochmal... Du hattest ja erst Sepp hatte dich ja erst gefragt, dann meinte Sepp, der Andi kann nicht. Und er so, warte mal, ich frage nochmal nach. Also kannst du wirklich nicht oder ist es eher so ein...
Ich habe es dann möglich gemacht. Das war alles so mit, weil Anja hatte Geburtstag an dem Wochenende und das war einfach total viel. Und naja, und dann, aber immerhin war, der Matti ist ja so ein bisschen gehumpelt bei dem Auftritt und wir waren am nächsten Tag auch tatsächlich noch im Krankenhaus. Aber es war dann Gott sei Dank nur eine fette Prellung und nichts gebrochen. Und wir waren auch gestern bin ich mit ihm mittags irgendwann hier auf den Bolzplatz um die Ecke. Da war noch ein anderer Papa mit Kind und da haben wir schon wieder Match gemacht. Er ist zwar noch zwischendurch mal so ein bisschen unrund gelaufen, aber er wollte unbedingt weitermachen. Und dann bin ich böse gefault worden und habe schön Kusselkopf rückwärts gemacht. So einmal mit Hinterkopf auf dem Ascheplatz, wie in den guten alten Zeiten. Ach nee, so jetzt merke ich, ob morgen mein Rücken, man wird nicht jünger.
Das hast du jetzt gesagt.
Genau, ja. Aber Samstag sehen wir uns ja direkt wieder.
Also morgen, ja.
Morgen? Ist das schon morgen? Boah, es ist alles so... morgen ist das schon. Dann habe ich hier übermorgen Konfirmation zu Hause. Ach Gott.
Ja.
So morgen sehen wir uns schon wieder. Ja, genau.
Ja, so ist
das. Sehr schön.
Manchmal, wir spielen ja verrückterweise tatsächlich ja relativ selten Gigs zusammen. Aber jetzt kommt es dann mal einmal geballt quasi.
Ja, ich sehe gerade die Setlist für morgen. Aber letzte Woche fand ich sehr geil bei dieser Setlist. Man hätte meinen können, jetzt spielen wir einfach mal alles, wo wir schon im Podcast so drüber gesprochen haben, mal live. Ne? Foo Fighters, Police etc. Ja. pp. Einfach mal die Podcast-Folgen der letzten Jahre durchspielen.
Ja, der letzten Jahre. Ja, stimmt, wir sind jetzt bald 2 Jahre im Game. Wir dürfen schon quasi Plural nutzen, ne?
Krass, ja. Das genau, ist aber, ja, aber Everlong war doch lustig, habe ich auch zum allerersten Mal gespielt, glaube ich.
Ja, krass, geil. Das ist das ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück für die Ewigkeit. Genau, aber da kommen wir vielleicht auch mal im Folge einer, Alben, die die Welt verändert haben, Alben für die Ewigkeit Folge, kommen wir da vielleicht nochmal auf das Album zu sprechen, weil da waren nämlich ein paar Tracks drauf. Genau, aber hat total Spaß gemacht, wir hatten Glück mit dem Wetter. Ich habe ja schon einen Tag vorher da gespielt, da hatte ich jetzt nicht so viel Glück mit dem Wetter, aber es haben mich an beiden Tagen auch echt viele Schüler und Schülerinnen besucht, weil es ja auch wirklich in der Nähe war, in Bochum, also so quasi, wenn in Bochum da im Hauptbahnhof quasi einmal aus dem Zug aussteigst, dann nochmal irgendwie 500 Meter läufst, das war ja ganz nah auch am Bahnhof und da waren echt einige Schüler und Schülerinnen von mir.
Ja. Bei mir haben mich auch Leute besucht und ich glaube jetzt morgen kommen auch ein paar vorbei und ich hatte total, alles, was im Umkreis von 200, 300 Kilometern war mit der ABBA Tribute Show, mit der ich gespielt habe, da waren die immer alle in Bochum im Hotel untergebracht und ich habe dann immer auf Heimschläfer gemacht, weil ja, warum soll ich irgendwie für eine Viertelstunde von zu Hause ins Hotel gehen irgendwie? Dann habe ich tatsächlich immer das Auto auf diesem Parkplatz da geparkt, quasi da an dieser Polizei dahinter, wo wir jetzt waren. Und ich bin da ewig nicht gewesen, jetzt seit Corona. Und habe dann so gedacht, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann fiel es mir ein, da bin ich immer in den Tourbus gestiegen.
Da ging's los. Da hat's angefangen quasi. Things started to fall apart. Nun gut, ja, also war eine große Freude. Morgen wird bestimmt auch eine große Freude. Was haben wir noch so? Ach so, ich sollte die Markerfunktion nutzen. Ich drücke mal einmal M. So. Ich werde heute
auch versuchen, dran zu denken. Da muss man die schlauen Sachen nicht immer so raussuchen für unsere Snippets, genau.
Wobei die AI wieder heile ist, ne? Und auch wieder gute Snippets gemacht hat. Genau.
Ja, ja. Und hat auch kein Denglisch mehr fabriziert, genau. Sondern wieder verstanden, dass wir doch Deutsch sprechen.
Ja, weitestgehend. Sicherlich angereichert mit einigen Anglizismen, aber ich glaube, das lässt sich nicht ganz vermeiden, wenn man über Musik, über Pop, über Rock, über Jazzmusik spricht, dann genau, und mit dem Schlagzeug. Also ich sag mal so, die deutschen Wörter für die Komponenten des Schlagzeuges, das ist, willst du nicht, will man auch nicht benutzen.
Die Standtrommel, egal. Gleich kommt noch der Olaf, der hat zum Beispiel zum Thema der heutigen Folge ins Basecamp geschrieben und bei Patreon fragen wir euch ja auch immer, was ihr so zu sagen habt und apropos sagen, das wollen wir in Zukunft dann auch wörtlich nehmen, dass ihr nämlich euer Feedback oder eure Fragen oder Anmerkungen zu den Folgen, schickt uns das doch gerne als Soundfiles, dass wir euch quasi live quasi in die Show schneiden können mit euren Hörerfragen, weil das, also wir finden ja dieses Community-Ding so super und freuen uns immer, wenn wir jemanden von euch irgendwo treffen oder Feedback kriegen und fänden es auch total cool, wenn wir das einfach hier noch interaktiver im Podcast machen. Und deswegen, wer Lust hat, darf dann ab jetzt immer auf irgendeinem Weg versuchen, uns eine, sagen wir mal, nicht zu ausufernde Sprachnachricht zu schicken oder so.
Ja, wir sollten vielleicht ein, sagen wir mal, ein Zeitlimit von einer Minute wäre, glaube ich, ganz gut.
Dass wir die Sachen nicht bei 3,5-facher Geschwindigkeit abspielen.
Genau. Lass uns mal das gute alte Instagram-Format von einer Minute als Zeitlimit sozusagen festlegen. Und das könnt ihr uns dann via E-Mail schicken. An mich geht das mit info@groovesandmore.de und an dich geht's mit
andreas@musicmonster.de zum Beispiel.
Ja, genau. Genau. Oder andreas@cayman-inseln.com. Man weiß es nicht.
Info@andreasreinhardt.de. Ja, gibt's verschiedene Sachen. Ihr werdet uns finden.
Genau, guckt in die Shownotes, da steht das auch alles drin. Genau, und ich habe vorab noch eine wichtige Angelegenheit, wo wir gerade schon mal bei Community sind. Money. Josh Fries fängt schon an, Tage zu zählen in den Instagram-Stories bis Weihnachten. Macht ihr doch schon mal ein X im Kalender. Da dachte ich, nichts Böses. Hab irgendwie von Schülern und Schülerinnen mal geguckt, was machen die da gerade so auf Instagram und so. Und bin dann bei Onkel Josh hängen geblieben. Und der hatte so einen großartigen Countdown schon mal eingerichtet. Und der postet ja zwischendurch immer so richtig lustiges Trash-Zeug. Und genau, da läuft jetzt der Countdown für Weihnachten. Und Money, ne? Ich wollte es einmal ausgesprochen haben.
Glühwein. Sehr gut.
Du hast das Wort als erstes mal verwendet. Zum ersten Mal verwendet in diesem Jahr hier.
Ja, im Mai. Ich finde, das kann man machen.
Kann man. Ja, bei den Temperaturen. Ich habe mir gerade noch einen Hoodie angezogen, weil es hier so kühl ist. Nun gut, okay. Haben wir alles, ne?
Ich denke.
Ja, dann würde ich sagen, let's fetz, oder? Worum geht's denn heute?
Genau, heute geht's um Steely Dan und wir sind in der Rubrik Alben für die Ewigkeit und werden das Asia-Album heute unter die Lupe nehmen von 1977. Ach Gott, einmal vorbereitet sein.
Hast du da schon gelebt? Wann bist du geboren? Ja.
1977, 78.
Ah, okay, alles klar.
Knapp
doch kein Zeitzeuge.
ganz knapp kein Zeitzeuge, genau. Sehr schön. Ja, wie gesagt, der Olaf hat da zum Beispiel geschrieben im Basecamp, dass er seit Ende der 80er Steely Dan hört und das von seinen 10 Jahre älteren Bandkollegen damals empfohlen bekommen hat. Hier, hör mal das, was die großen Jungs hören. Und sein Lieblingsalbum ist Then and Now. Und das läuft bei ihm regelmäßig immer mal wieder und verstehe ich total. Bei mir läuft, ich habe so eine Doppel-Best-of-CD und die läuft ja auch, seitdem ich die habe, also seit Studienzeiten wahrscheinlich, immer mal wieder. Und Olaf schreibt, er liebt die Stimme von Donald Fagen. Die Soloalben sind ebenfalls fantastisch, das kann ich bestätigen. Die tollen Arrangements, das jazzige Laid-Back-Feeling, das ist sicherlich drin. Und die Musik macht mich glücklich, schreibt er, und beschert gute Laune. Das ist auf jeden Fall auch so, dass dann auch mal eine CD, die wo hier keiner meckert, wenn die läuft, so, ne, mach mal den Jazz aus, so. Also das ist da ist zwar viel Jazz drin, es ist ja schon irgendwie, Steely Dan ist ja irgendwie schon, also wenn man es spielen will, auf dem Niveau ist es sehr schwierige Musik, aber es klingt erstmal leicht verdaulich oft an vielen Stellen, so, ne.
Ja, so nach dem Motto, hier trojanisches Pferd, ne.
Ja.
Oder Wolf im Schafspelz. Wolf im Schafspelz finde ich auch gut. Ja, wir hatten tatsächlich schon mal einmal Steely Dan hier, nämlich in der Shuffle-Folge hatte ich einen Auszug aus einem Live-Album, was ich ganz toll finde. Damals war es, heißt es Reeling in the Years?
Ja.
Genau, mit Dennis Chambers an den Drums, wo ich dich doch quasi ein bisschen geprankt habe im Sinne von Guess who's playing the drums, so nach dem Motto. Und da sind wir ja quasi auch direkt bei einem Punkt, was Steely Dan total auszeichnet oder auch, wo man manchmal denkt, ey, die haben den Schuss nicht gehört. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur einen einzigen Schlagzeuger, der ein ganzes Album von denen mal gespielt hat. Also so im Sinne von, dass er der Drummer auf allen Songs ist. Und die haben eine Phase gehabt, die Historiker unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mögen mich da gerne auch in der Kommentarfunktion verbessern. Aber das, was ich noch so aus meiner eigenen Erinnerung, im Studium bin ich das erste Mal auf Steely Dan gestoßen. Was ich dann noch so in Erinnerung habe, haben die es echt fertig gebracht zu sagen, Steve Gadd, bitte spiel mal das, aber wir nehmen dann auf das, was du spielst, nehmen wir nur die Bassdrum, die Snare und wir hätten lieber dann doch die Hi-Hat von Manu Katché.
Ja, also völlig abartig, dass sie teilweise die drei besten Rhythmusgruppen quasi ins Studio geholt haben, die alle gespielt haben und dann haben sie angefangen, das wieder neu zu würfeln. Also sie haben es wirklich im Produktionsprozess teilweise total auf die Spitze getrieben. Hättest du gerne fürs Steely Dan gespielt?
Confession Time? Nee, vor allem, weil das, ich höre das ganz gerne und ich sag mal, ich höre das unter dem Aspekt so, das ist für mich, also die Überschrift für Steely Dan für mich ist Pocket und Deep Pocket. So, das ist, wenn ich Bock habe, so Jeff Porcaro-like einfach mal vor mich hinzuspielen und wirklich so die Grooves so in ihrer Tiefe richtig schön und das mit schöner Musik dazu, das dann mache ich mir Steely Dan auf die Ohren und spiele einfach dazu und bin dann in so einem Happy Space. Ist aber musikalisch sonst nichts, was bei mir jetzt hier in der Hot Rotation läuft. So, ne? Eher in der Über Hot Rotation, aber nicht in der ich höre jetzt Musik Hot Rotation bei mir.
No. Ah, das ist bei mir schon, aber ich glaube, ich hätte geweint und den Job gewechselt, weil da gibt's ja wirklich also, harte Geschichten, dass nicht nur ein sehr guter Session-Musiker, also wie gesagt, die haben das Who is Who gehabt, die krassesten Leute, weiß ich nicht, dann mal eben Wayne Shorter am Sax oder was weiß ich, also die krassesten Musiker aus diversen Genres, das ist ja schon, also schon in der Gründungsphase, wo habe ich das denn vorhin noch gelesen, also relativ früh, sind ja so Michael McDonald, Jeff Porcaro und so, also Leute, die nachher noch mit anderen Sachen quasi erfolgreich werden, sind dann da schon dabei und werden da aber auch hemmungslos einfach mal ersetzt irgendwie und sowas. Ne?
Wobei also Steely Dan sich sicherlich dadurch auszeichnet, dass die das so auf die Spitze getrieben haben. Aber ich habe vor einigen Wochen, habe ich hier gesagt, hier Josh Fries war bei Rick Beato und hat für Rick Beato-Verhältnisse ein eher kurzes Interview von Stunde 45 oder so gehabt. Aber da haben sie unter anderem auch den Themenkomplex des ich ersetze jetzt hier mal einen Schlagzeuger beleuchtet. Also im Sinne von im
Hab
Studio.
Ich gehört, ja.
Da zuckt man natürlich erstmal zusammen, aber stellt dann fest, dass das in der Studioszene jetzt nicht ganz unüblich ist. Also es ist, ne?
Auf jeden Fall, aber, also ich meine, ich glaube, Steely Dan haben wir auch davor schon krass gearbeitet auf Pretzel Logic oder so, ne? Aber Aja, sagt man ja, ist das Album, wo sie irgendwie Perfektion einfach mal noch einen Schritt weiter umgesetzt haben. Ja, ne? Also wirklich, wo jeder Ton total ausgecheckt ist, also bis wirklich zum weiß ich nicht was. Und dann haben sie gesagt, so jetzt wissen wir, welche Kombination von Musikern und etc., nachdem wir alles ausprobiert haben, was man so ungefähr ausprobieren kann. So, und jetzt spielen wir es einfach nochmal einmal von vorne, damit es wieder ein bisschen lockerer wird. So, weißt du, als wenn es dann Ton für Ton fertig ist. Ne? Und die haben halt einen krassen Anspruch gehabt, auch an diese Studiomusiker, weil die selber diesen Anspruch auch an sich selber hatten. Ja. Und da ist halt nicht nur einer wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob mit den Tränen in den Augen, aber es gibt genug Geschichten von Leuten, die Sessions verlassen haben und nicht mehr zurückgekommen sind. Und hat natürlich, also Donald Fagen, Walter Becker eben beide auch selber gute Musiker. Ne? Ja. Also zum Beispiel Walter Becker ist halt nicht nur Gründungsmitglied, sondern der war auch, der hat auch Bass gespielt auf vielen Alben. Also obwohl er eigentlich mehr auch Gitarre, Produktion und so gemacht hat. Ne? Dann werden wir hier auf Asia ist tatsächlich bis auf einen Song, den Walter Becker spielt, hören wir komplett Chuck Rainey, der auch in der damaligen Zeit unfassbar viel gemacht hat mit der Produzent von Thriller.
Quincy Jones?
Ja, genau, für Quincy Jones, diese ganzen Fernsehsachen, Titelmelodien ohne Ende und was weiß ich, ganz viele Alben gemacht hat, ne? Dann hörst du auf Alben von Steely Dan, Anthony Jackson, da gibt's Tom Barney, hat die Live-Tourneen gespielt und ist auf Tour Against Nature zu hören, also nach der Reunion dann Willie, Freddie Washington oder auch mal irgendwie der Keyboarder Paul Griffin hat dann einfach auch mal Bass gespielt, Bass kann ja halt jeder, ne? Und genau, selbst also das ich? Ist schon krass, so. Was sie da an, also welche Musiker die da hatten und was du dann auch sagst, teilweise auf einem Album oder quasi echt so Shootouts gemacht haben, so, ne, wenn ich mit die drei krassesten Typen und gucken, was am Ende überbleibt. Und das ist schon echt hart, ja.
Ja, ich habe jetzt gerade leider, das hätte ich vielleicht noch machen können, eine Liste der Drummer, aber Drummer, die mir quasi auf jeden Fall mal in den Sinn kommen, neben den schon hier vertretenen. Heute werden wir hören, Moment, lass mich einmal in den Shownotes scrollen. Wir werden hören Bernard Pretty Purdy, wir werden hören Rick Marotta, wir werden hören die Session-Legende Jim Keltner, wir werden hören Steve Gett, Ausrufezeichen.
Da freue ich mich jetzt schon.
11. Aber dann hatte ich gerade gesagt, hatten wir Steely Dan ja auch einmal schon mal in der Shuffle-Folge mit Dennis Chambers, der jetzt nun wirklich was das Wort ist, auch kein Leichtgewicht ist, aber ich beziehe das eher auf den musikalischen Aspekt. Und aber dann, ich glaube tatsächlich, der einzige Drummer, der ein ganzes Album am Stück für die gespielt hat, war tatsächlich Keith Carlock. Weiß ich nicht, ob du mit dem
ja, klar, die Solo-Sachen auf jeden Fall.
So, ja. Ne? Und das war tatsächlich auch die Phase, wo ich dann sozusagen im Studium auf Steely Dan aufmerksam geworden bin, war dann tatsächlich Keith Carlock sozusagen so auch gerade live mit denen unterwegs und da weiß ich noch, habe ich irgendwie einen so ein Solo gesehen, wo ich das ist so sonst so, solche Soli siehst du sonst nur von Vinnie Colaiuta, wo eigentlich klar ist, alles klar, ich hau die Sticks jetzt in die Ecke, ich kann es, egal was ich mache, es bringt eh nichts mehr, so dieses Ding, ne, kennt man ja schon mal. Ja. Peter Erskine, Ricky Lawson, hätte ich beinahe noch vergessen, ne? Um mal noch ein paar zu nennen. Ricky Lawson zum Beispiel finde ich super interessant. Weißt du, wer das ist? Also, hast du ein Gesicht vor Augen?
Nein, ein Gesicht nicht.
Ricky Lawson ist einer der Michael Jackson Drummer und der, ich sag mal, andere Phil Collins Drummer. Also Phil Collins hat ja fast immer quasi mit Chester Thompson gespielt und es gab aber, ich glaube, zwei Touren, da war Ricky Lawson genau der Drummer und das war auch unter anderem auf dieser Dance into the Light Tour, wo es eine fette DVD von gibt und so. Und genau, das ist auch der Drummer, den du auf 1 Million Hits hörst und so. Genau, um mal ein paar zu nennen.
Also wer Steely Dan jetzt nicht kennt, also die firmieren, wenn man so guckt, sind auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame, glaube ich, irgendwie schon als Rockband. Weiß ich nicht, ich hätte jetzt wahrscheinlich eher irgendwie, Pop im weitesten Sinne auch gesagt, aber es ist irgendwie alles dabei. Funk, Jazz, auch auf einigen Tracks hier. Da sind dann irgendwie Disco-Anleihen, aber ohne, dass es wirklich nach Disco klingt oder so. Oder du hörst irgendwie so Delta-Blues-Feeling, aber es ist jetzt irgendwie nicht Klischee-Delta-Blues-Feeling oder so, ne? Und es ist einfach so eine tiefschichtige oder vielschichtige Musik, dass man, glaube ich, am Anfang da sehr drüber hören kann und dann kannst du aber das wochenlang im Kreis hören, jeden einzelnen Track und wirst immer wieder neue Sachen entdecken. So, ne? Ist echt krass und wir sollten dann jetzt auch einfach mal was hören.
Ja, bevor wir aber was hören, muss ich nochmal Schande über mein Haupt sagen. Ich habe gerade nämlich, während ich aufgezählt habe, immer eben schnell die Liste aufgemacht, habe nämlich eine gefunden und habe noch mal mindestens zwei Drummer, die ich jetzt hier mit 5 Ausrufezeichen versehen muss, natürlich vergessen. Also obviously hat auch Vinnie Colaiuta natürlich mit ihnen gespielt. Das ist jetzt noch nicht so eine große Überraschung, aber für mich eine große Überraschung. Einer meiner absoluten Lieblingsdrummer, wo ich denke immer, der schwebt so ein bisschen unter dem Radar. Kennst du Sonny Emery? Sagt dir der Name was?
Ich glaube, den habe ich auch schon mal von dir gehört, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo der hat.
Das ist vor allem der Drummer von Earth, Wind & Fire. Und das ist so ein total total krasser Spieler. Wir hatten das, glaube ich, hier den schon mal in der Solo-Folge. Da habe ich das mal als, guck dir das Solo bitte mal an. Also so geht Schlagzeug-Solo, wenn du so, das, was ich immer sage, so, ne, der verbindet einfach Virtuosität mit unfassbarem Groove und Power. Und Sonny Emery, wirklich, Geheimtipp kann man fast gar nicht sagen, aber ist nicht so ein Typ, der so in der Drummer-Szene so bekannt ist, aber jedes Mal fliegt einem alles aus dem Gesicht, wenn man den spielen sieht. Also Wahnsinn, muss ich noch sagen, weil ich gerade stand direkt unter Vinny Colaiuta, Sonny Emery. Da dachte ich, oh krass, da muss ich aber jetzt nochmal in Recherche gehen, was er gespielt hat.
Wollen wir einfach vorne anfangen mit Black Cow?
Ja.
Irgendwie. Und die Bassisten, Bassistinnen unter uns können ja mal überlegen, wenn man jetzt in einer Tribute-Band spielen sollte und man möchte diesen Bass-Sound haben, was bringt man ungefähr für ein Instrument mit und welche Saiten packt man eventuell da drauf?
Ich bin gespannt. Ich mach mal die Nummer 1, ne?
Ja. Du stellst mir ja immer gemeine Schlagzeugfragen, aber hast du hier eine Idee, so bassmäßig, soundmäßig?
Also ich würde sagen, das klingt ein bisschen so wie ein Bass und noch zusätzlich so ein, wie heißt das, Klavinett, der da irgendwie so irgendwie das mitspielt. Also es klingt so, als wären halt Obertöne noch mit am Start.
Ah, okay.
So habe ich das jetzt gerade wahrgenommen und dann ist mir aber noch was anderes, was ich gleich hätte
also
sagen wollen.
Also wenn ich diesen Sound höre, der hat so ein bisschen was Knochiges, der hat halt einen bestimmten Mittenanteil und da denke ich eigentlich so Prezi. Und dann ist es jetzt aber dadurch, dass das so ein bisschen gedämpfter klingt, so was du auch meinst vom Sound her, ich würde jetzt auf Flatwound-Saiten tippen. Mhm. Also Saiten, die wie Kontrabass-Saiten gewickelt sind, nicht mit runden Drähten, sondern mit flachen Drähten. Okay. Und da hast du halt weniger Höhenentwicklung bei so Flatwound-Saiten. Und da kriegst du halt diese Oldschool-Sounds dann einfach mit. Ne? Und das höre ich hier so ein bisschen und ich habe vorhin noch ein Interview gelesen, da sagt er auf jeden Fall auf den Alben davor, hat er seinen 57er Fender Prezi benutzt. Mhm. Aber ich habe auch Fotos gesehen von den Asia-Sessions, wo ich so einen Washburn-Bass sehe. Mhm. Und ich könnte mir aber auch da vorstellen, bei der Perfektion, die gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, kannst du das mal mit den 17 Bässen spielen, dann gucken wir mal, was uns am besten gefällt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und boah Gott, aber das machen wir mal in einer separaten Folge. Aber wo du gerade sagst, Sound und Perfektion, keine Ahnung, was jetzt gleich bei Black Cow 2 kommt von deinen Snippets, weil den Song habe ich zum Beispiel nicht drin. Aber bei Black Cow 1 kann man sehr, sehr gut das hören, aus diesem Snippet, der gerade gelaufen ist, was man einen sogenannten LA-Mix bei den Drums nennt. Und das hat tatsächlich mit dem Mischpult nichts zu tun, sondern das muss der Drummer schon selber machen, nämlich die Abstimmung zwischen Bassdrum, Snare und Hi-Hat. Und LA-Mix bedeutet, geschlossene Hi-Hat sehr, sehr, sehr leise zu spielen und Bassdrum und Snare prominent sozusagen in den Vordergrund zu spielen. Also wenn ihr euch das wie drei Lautstärkeregler vorstellt, dann sind Bass und Snare sozusagen beim Mischpult auf der Nullstellung und die Hi-Hat ist leise. Und das war gerade so auffällig, dass du hörst halt, dass die Subdivision da ist und bei dem Öffner im vierten Takt macht er die auch einmal laut, dass sie wahrnehmbar ist und dann ist es nur so total im Hintergrund. Das ist natürlich eine total bewusste klangliche Entscheidung, ne? Und das kannst
total
du nicht übers Mischpult machen, so.
Weil dadurch, also die Basslinie ist ja auch erstmal sehr, mit sehr viel Space, so, ne? Und dadurch, dass du die kleinen Subdivisions zwischendurch auch nicht hast, sondern nur, ich sag mal, die großen Sachen, Bass und Snare, wird das Ganze ja auch so ein bisschen bouncy und funky, obwohl das halt auch so smooth, laid back irgendwie
total
ist, ne? Und du hast halt einen mega eingängigen Refrain. Und was wir uns, glaube ich, heute mal knicken können, ist, dass es ja komplette Bücher gibt. Und ich glaube, Steely Dan Texte auch gerne mal in englischsprachigen Ländern der Welt Schulsystem eingesetzt werden für Analysen oder so, weil die Texte einfach sehr tiefgründig sind auch und sowas. Ja. Ne? Und da gibt's, glaube ich, auch ganze Literatur zu. Ja. Aber ich glaube, das klammern wir heute mal aus. Also es ist halt Perfektion einfach an allen Enden und Ecken so, ne?
Auf jeden
hast du da noch so einen markanten Rhodes-Piano-Sound, das ist da mit drin, die Bläser-Arrangements und die krassen Chöre immer bei Steely Dan, ne? Ja. Und ich erinnere mich, dass ich mal irgendein Referat quasi an der Uni halten musste, da gibt's sogar so Voicings oder so Akkorde, die da teilweise gespielt und gesungen werden, die dann irgendwie so ein typischer Steely Dan-Sound sind. Wie hieß denn dieser eine? Da gibt's dann irgendwie den Major-Mu-Akkord, wobei ich heute nicht mehr sagen könnte, oder Mu, ich weiß gar nicht mehr, was es bedeutet, aber das ist schon echt ausgecheckt alles. Ja, aber ich weiß Snippet 2 auch nicht mehr, was ich gemacht habe, aber hören wir vielleicht einfach mal.
Ja, ich habe so viele Sachen jetzt gerade im Kopf.
Verstehe ich. Also da jetzt zwischendurch, wenn es so ruhig ist, ne, Bassdrum, Snare irgendwie im Vergleich lauter und ja, irgendwie total jazzy, ne, mit dem Rhodes und so und was ich bei Steely Dan, also dass da auch die, also das, was schwierig zu spielen ist, klingt trotzdem immer irgendwie relaxed und simpel so, ne? Das ist halt, finde ich, echt total beeindruckend.
Die Deep Pocket, für mich hat Steely Dan so eine Art, also Steely Dan. Und ich vergleiche das ganz gerne, kann man in mancher Hinsicht bestimmt total gut und total auch in anderer Hinsicht gar nicht, aber Steely Dan ist so für mich Toto mit einer anderen Gewichtung. Also da gibt's so musikalisch viele Parallelen, fangen wir mal an mit der wirklich absoluten musikalischen Exzellenz aller Menschen, die da quasi mitwirken. Wobei das bei Toto ja ein ganz enger Rahmen war, nämlich eigentlich im Grunde genommen eine feste Band sozusagen, und dann ist mal jemand gestorben, tragischerweise, und wurde ersetzt durch eine Person, aber die hatten halt quasi dieses nein, das war eher eine feste Besetzung, aber da gibt's so, auch in den Sounds gibt's schon durchaus auch die ein oder andere Parallele, musste ich gerade so ein bisschen dran denken. Was wäre dann, wenn du hier chronologisch vorgehst, die Nummer 2 auf dem Album, hast du das gerade griffig?
Asia, ah, ja, das wäre der Titeltrack.
Ja, da habe ich ja dann auch ein paar
das glaube ich
Snippets zu, und wir verlinken natürlich auch ein YouTube-Video von Steve Gadd.
Genau, aber hört euch auf jeden Fall auch die Songs komplett an von dem Album, weil gerade in dem Lied sind so viele Instrumentalpassagen drin und man denkt schon dreimal, jetzt ist der Song vorbei, und dann geht's doch noch mal weiter und man denkt ja, aber was wollen sie da jetzt noch drauflegen, und dann legt Steve Gadd einfach noch mal einen drauf oder so. Ne?
Ich habe auch tatsächlich zweimal, also zwei unterschiedliche Steve Gadd-Link drauf Momente.
Also wenn ich glaube, ich habe erstmal, weil ich wusste, dass du mit den Schlagzeugteilen um die Ecke kommen wirst des Songs, habe ich erstmal in Anführungszeichen normale Songteile.
Ja, ich auch. Ich habe sogar die Strophe. Aber komm, dann nehmen wir deine.
Ja, dann nimm doch deine erstmal. Dann gucken wir.
Ach so, ja, gut. Ich fange mal an mit der Strophe. Was hältst du davon?
Ja. Ja, also das, der Track ist ja auch irgendwie sehr, weiß ich nicht, so episch, spirituell. Ich glaube, da geht es auch um so eine Reise irgendwie im Text und so. Und was jetzt bassmäßig interessant ist, ist, dass Becker und Fagen eigentlich total dagegen waren, dass Chuck Rainey dieses Gesleppe ausprobiert. Und es hat sich doch durchgesetzt. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, habe ich gar nicht gehört. Also dann den Ausschnitt nochmal hören. Und es ist nur relativ dezent zu hören, weil eben auch mit dem Basssound und auch dem Sound der Saiten, den ich gerade schon beschrieben habe, hast du eben nicht dieses knallige In-the-Face-Slappen, sondern das ist so ein bisschen zurückhaltender. Aber man hört den Unterschied. Dieses bevor das dann quasi immer losgeht, hört man es dann doch. Ja.
Ja, ich fand's deutlich zu hören. Fand's aber auch ganz interessant, weil, sag ich jetzt mal so, im dynamischen Aspekt ist Slap mir ja sicherlich auch eher theoretisch zumindest fortissimo, so was so die Durchsetzungskraft angeht. Und aber die Strophe ist ja eigentlich total relaxed, so, ne? Du hast bei den Drums hast du den Sidestick, das ist super, ja, das wabert so ein bisschen, aber auf eine positive Art und Weise wabert das so ein bisschen vor sich hin und ist einfach eine, finde ich, eine interessante Entscheidung, etwas in einem Part, wo es eher ruhig ist, trotzdem kernig zwischendurch Akzente auf dem Bass zu haben, ne?
Ja, aber es ist auch, also wenn du das versuchst zu spielen, ist schwer, weil du musst es dann sehr zurückhaltend slappen auf jeden Fall. Klar. Du musst dann so slappen, als wenn du weißt, du stehst auf der Bühne und alle spielen in ihr Monitoring, aber es gibt keine Limiter und keine Kompressoren, so weißt du, dass nicht alle den Bass schön laut gedreht haben und dann bei deinen Slaps und Pops immer die Augen so einmal kurz so, ja, weißt du? ist ja manchmal ein Problem bei in ihr Monitoring, wenn du eben nichts hast, was das nivelliert, Limiter mäßig oder irgendwas, ne, da muss man dann erstens entscheiden, mache ich das wirklich mit dem Slappen, ne, und wenn, dann muss man es halt wirklich schön zurückhalten machen und eher nicht den Flea und das hört man hier ganz schön.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte dann visuell, habe ich mal kurz überlegt, also auf jeden Fall nicht Flea, sondern eher, wie heißt sie, Kinga Glink.
Oder Glink, ja.
Da habe ich letztens so ein Video gesehen, wie die da mal ein bisschen Gas gibt. Und das war, die hat ja quasi bei ihrer rechten Hand die Bewegung, die war ungefähr so. Und es klang aber wie, what? Da konntest du quasi im Arm gar keine Bewegung. Das war wirklich nur so Handgelenk und super eng und nah an dem Zeug dran und war da total perkussiv am Gas geben. So, ne?
Ja, und das ist halt schwer und einfach zugleich. Ne? Wenn du dir jetzt vorstellst beim Schlagzeug, du machst einen leisen Ton und holst halt kaum aus oder du machst halt so Stadionrock und hast den Arm quasi hinterm Kopf und holst dann aus. Mhm. Und auf dem Bass muss der Unterschied der Bewegung der Finger zwischen ganz soft und maximal laut, das ist so wenig Unterschied, den du brauchst, um verschiedene Dynamik aus so einem Instrument rauszuholen. Habe ich letzte Woche noch mit einem Schüler drüber gesprochen. Das macht es auf der einen Seite sehr einfach, weil du eigentlich sehr nah in der Bewegung bleiben kannst. Du musst nicht wirklich viel verändern zwischen Flüstern und Schreien. So. Mhm. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass das so ähnlich ist, ist es auch total schwer, das zu kontrollieren. So, ne? Und ist halt wirklich schwer, dann mit einer fast gleichen Bewegung, wo gar nicht so viel Unterschied ist, dann das wirklich konkret zu steuern. Und da sind die hier natürlich auch mit Dynamiken etc. Ich glaube nicht, dass da viel, also klar haben die nachher auch noch gemischt und so, aber ich glaube, dass das auch schon beim Aufnehmen alles sehr krass sein musste.
So. Also ich empfehle bei so richtig guten Tracks, ist das Internet ist ja eine tolle Quelle, wobei, da kommen wir jetzt gleich auch noch drauf zu sprechen, man das jetzt wahrscheinlich bald auch nicht mehr braucht, aber wenn du es wirklich so ganz original haben willst, kriegst du ja bei vielen Tracks gab es ja immer mal wieder so Sachen, dass dann die originalen Stems irgendwo herunterladbar waren. Und ich hatte das mal bei einem Kumpel im Studio, der hatte zum Beispiel Beat It von Michael Jackson, die originalen Stems, also in Einzelspuren, so. Aber unbearbeitet, also keine, die Effekte, also Hall und so zum Beispiel, das waren extra Spuren, ne, weil das ja damals immer so alles wirklich analog. So, und dann denkst du so, krass, ich drücke jetzt hier auf Solo und dann höre ich Michael Jackson alleine singen, Liedgesang. Denkst du so, wow, boah, Alter, hat das gegroovt, krass, ey. Und dann machst du mal alle Gesänge an, denkst, das könntest du jetzt so, wenn du das jetzt quasi so, jetzt, das kannst du nochmal veröffentlichen, so. Das wird ja trotzdem Hit. Der hat mit diesem ganzen Vocal Percussion Zeug, was da drin ist, das hat so einen Groove schon gehabt, so, ne? Und dann denkst du so, okay, ach ja, Bass, ach ja, das war Steve Lukather, Bass und Rhythmusgitarre. Und dann schiebst du nur die Fade auf null und das ist ja jetzt dann gar kein EQing drauf, das ist ja dry. Ja. So, das ist trotzdem schon der Song. Du schiebst halt alles irgendwie auf null und denkst, okay, das ist schon der Song, krass. Ne? Und dann kommt natürlich nochmal der Glamour obendrauf. So, ne?
Das aber sind dann halt auch keine Big Brother-Typen, die dann doch nochmal einen Song veröffentlichen, obwohl sie noch nie gesungen haben.
Boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, danke. Das versüßt mir den Tag. Ich denke direkt an, wie hieß der denn? Ach Gott, wie hieß denn der Typ? Ich vermisse dich wie die Hölle. Das habe ich jetzt leider im Ohr.
So Sachen streich, ich weiß nicht, was du da im Ohr hast, aber egal. Aber ich bin ja jetzt, also ich hibbel schon auf meinem Stuhl rum, weil ich dieses Schlagzeugding gleich hören will.
Das sind
bring
ja
uns doch mal in die Richtung mit dem, hast du wahrscheinlich noch ein Refrain oder so?
Nee, Refrain habe ich nicht. Ich habe noch das Saxophon, den Abgang vom Saxophon und den ersten Drum-Dings. Und dann habe ich noch das Outro und dann habe ich auch nochmal das Outro. wo man nur Steve Gadd ohne Ablenkung sich anhören kann, wenn man das möchte. Was hast du denn? Was ist denn dein Elja 2?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber Wayne Shorter, Saxophonabgang klingt nicht so schlecht. Dann machen wir doch damit weiter.
Okay, here it comes.
Ich erinnere mich an irgendeine Folge, wo du sagst, Gadd ist nicht so dein Fall, weil der so wenig ohne Aggressivität mal spielt.
Nicht Aggressivität. Von den, ich sag jetzt mal, vom Top-Trio so aus der Zeit, also Gadd, ja. Weckel, Collar Utah, bin ich definitiv im Collar Utah-Lager und dann im Gadd-Lager und zuletzt im Weckel-Lager sozusagen. Ah, ja. Was ich an Steve Gadd musikalisch total liebe, ist einfach dieser Sinn für Musikalität. Und einfach, das finde ich alles super. Aber so manchmal ist mir das so, vor allem bei Live, ich stelle mir das immer visuell vor. Ja. Und wenn ich mir da angucke, wie der am Schlagzeug sitzt und wie das aussieht, wenn er das macht, von dem gibt's einfach so, also was da rauskommt aus seinen Fingern und aus seinen Füßen, das ist immer wirklich absolute Exzellenz. Ne? Habt ihr gerade gehört, hört gleich noch was anderes. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist absolut unstrittig, alles andere wäre Blasphemie. Aber ich betrachte das dann, ne, ich hab ihn auch ein, zwei Mal live gesehen. Und das ist mir oft einfach ein bisschen zu beamtenmäßig von der Körpersprache. Das ist, ja. Ich habe jetzt gerade schon gesehen, wie er diese Hüdlis spielt und dachte so,
aha. Ja, aber krass, ne? Aber wenn man hier die Musiker, das Line-Up durchgeht, ne, Donald ja. McFagan Gesang, Steve Gadd Drums, Chuck Rainey Bass Guitar, Larry Carlton, Walter Becker Guitars, Joe Sample, Fender Rhodes, Michael Omatian oder so, Piano sagt mir jetzt nicht so viel, Victor Feldman, Percussion, Marimba, Wayne Shorter, Saxophon, Timothy B. Smith oder Schmidt, Backing Vocals, okay, der sagt mir jetzt auch nichts, aber ansonsten jetzt nicht zu schlecht, das Line-Up. Ne?
Nee, kann man mal machen, habe ja hier noch das Outro, da geht's noch ein ganzes, also da geht's ja. noch mal ein bisschen ab und das habe ich direkt einmal, ne, ich mach's einmal so, wie es ist und dann könnt ihr sogar einmal.
Sollen wir das nicht den Rest der Folge im Kreis spielen, aber egal.
Ja, machen wir. Machen wir dann morgen beim Soundcheck. Ha. Jetzt kommt mein favorite part.
Ja, ich weiß.
So, pass auf, ich hau noch was hinterher. Löscht mal alle eure Moises-Subscription, zumindest die unter euch, die Logic verwenden und ladet euch das letzte Update runter. Dann könnt ihr nämlich so Späße machen wie das da. Gleicher Snippet, nur ohne Ablenkung.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber meine Moises-Subscription, ich glaube, ich hatte dafür ein Jahr zugeschlagen. Die läuft noch ein bisschen, aber ich werde dann nachher das Häkchen auf Verlängerung mal raussetzen. Und hier geht es natürlich darum, dass man jetzt den kompletten Track da reinladen kann und dann sagen kann, Stimmen bitte separieren. Dann kann man auswählen, wahrscheinlich dort auch, in welche Stimmen das so zerlegt werden soll.
Genau, wie,
oder
genau
ist wie das bei fest Moises. Vorgelegt?
Nee, wie bei Moises
alles. Ja, ja.
Genau, also du hast vier Stems. Drums Solo, ja. Vocals Solo, Bass Solo und Other Instruments Solo.
Aber hier waren ja gar keine Knackser Artefakte irgendwas, nee. Ne? Ist ja erschreckend irgendwie, ja. Was da passiert ist. Ja, und also es ist einfach Also es zeigt ja, allein in so einem Track steckt so viel drin, ne? Und Chuck Rainey hat zum Beispiel gesagt, als er das erste Mal für Steely Dan gebucht wurde, da waren die auch noch nicht so erfolgreich davor und die sagten ihm auch gar nichts. Und später sagte aber, war es halt so, dass er halt hat ja auch sehr viel gemacht als Musiker, als Bassist. Und was er immer spannend fand, dass er quasi nie wusste, was ihn stilistisch erwartet, weil da irgendwie alles dabei ist und das halt innerhalb eines Songs quasi von Marimba Latin zu irgendwelchen Feelings wechseln kann, so, ne? Und und dann ist das einfach immer so echt in the pocket, auch die Basslinien, die klingen teilweise echt simpel so, aber dann sind da halt so kleine Slides drin oder irgendwelche Double Stops oder er wechselt zwischen irgendwelchen kleinen rhythmischen so Einwürfen, die dann mal triolisch sind, mal sechzehntelig, mal das, ne, und das, also das nachzuspielen eins zu eins ist dann so viel schwerer, als es sich auf den ersten, aufs erste Ohr anhört, so.
Ist es ja häufig, ne, simpel heißt ja nicht unbedingt einfach. Das, dazu habe ich immer ein schönes Bild, ne, wenn Schüler und Schülerinnen sagen, ja, verstehe ich, ist doch total simpel. Und dann sage ich immer, stopp. Verstehen heißt nicht können, simpel bedeutet nicht einfach. Und dann mache ich immer das Bild vom 100-Meter-Sprint, den verstehen wir auch alle. Und trotzdem gibt es da einen Unterschied zwischen dir, mir und Usain Bolt. Keine Ahnung, ob der noch den Weltrekord hält. Aber das Grundprinzip ist so einfach, das versteht meine Tochter schon. Da ist das Ziel, so schnell wie es geht, bitte los.
Ja.
Aber irgendwie passiert dann was auf der Strecke, so, was einen großen Unterschied macht. Und das ist ja auch nur rechter Fuß, linker Fuß im Wechsel, so schnell wie es geht. Simpel, würde ich sagen, ne?
Genau, dann können wir weiter eigentlich gehen zu Deacon Blues und das so ein ja melancholischer, langsamer Jazz-Rock-Song und der ist quasi über mich. Der handelt von einem erfolglosen Musiker, der im Mittelmaß gefangen ist.
Auch schon so, so ja. Harmonisch, dachte ich gerade, der Abgang halt so, ja, so fühlt sich, ja, so ist das dann, wenn man noch nebenher Taxi fährt.
Das ja, aber total cool, auch trotzdem wieder diese Bläserflächen, ne, oder im Bass diese kurzen Dip-Dip-Dip da, wenn der da so Hammering-On-Pull-Off-Kombinationen spielt, so plötzlich, ne, in diese ansonsten relativ luftigen Sachen und so und am besten gar nicht so viel erzählen, mehr hören. Ich glaube, da gibt's noch ein Snippet.
Ja, ich hau direkt hinterher.
Ja, die Gesänge.
Ich finde das interessant. Ich muss einmal ganz kurz abschweifen, wo du gerade gesagt hast, so, boah, die Gesänge, das ist etwas, was mich auch immer generell wirklich nochmal total abholt. Wenn ich checke, dass da auf der Bühne Menschen sind, die singen können. Und zwar, also wenn es mehr als eine Person ist, weil es manchmal ein ordentlicher Satzgesang. Und wir haben ja hier immer, oder ich habe ja immer wieder schon mal hier so Biffy Clyro ins Rennen geschmissen, also
ja.
Die letzte große Ish, in Anführungsstrichen, Rockband unserer Zeit, in Anführungsstrichen. Und das ist etwas, was die auch so total auszeichnet, dass sie einfach dreistimmigen Satzgesang on point immer am Start haben und alle voll krasse Sänger sind. Denkst du so, what? Also so Queen-Operetten-esque irgendwie mittendrin. Denkst du, wo kommt das jetzt her? So, ne? Aber dachte ich gerade irgendwie dann, sorry for off-topic an dieser Stelle. Schönes Stück.
Ja, also die Gesänge sind total krass, also die Chöre, die da immer dabei sind und so. Und,
absolut.
Ja.
Und ich, da habe ich jetzt nicht recherchiert, gerade wer der Drummer auf diesem Track ist.
Warte, kann ich dir sagen, Deacon Blues, Pretty, sage ich nur.
Ah, ist klar, ja, den haben wir gleich nochmal mit einem klassischen, noch klassischerem Pretty, sozusagen. Also
Bernard Pretty Purdy.
Genau.
Hat er sich die Haare immer schön gemacht oder woher kommt der Spitzname?
Woher der Spitzname kommt, weiß ich nicht. Da müssten, also liebe Historiker und Historikerinnen, seht es mir nach, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sagen, also wenn ich diesen Typen sehe, ich weiß nicht, du hast ein Bild vor Augen, nehme ich an, wenn wir über Bernard Purdy sprechen, der kommt ja gleich nochmal mit einem noch klassischeren Purdy, also das, was quasi mit dem Groove, der nach ihm benannt ist. Ich würde sagen, der heißt Bernard Pretty Purdy, weil das einfach so eine Pretty Persönlichkeit ist. Also das ist so ein Typ, der erhält einfach den Raum. Also wenn der den Raum betritt, geht's allen gut. Ohne, der muss noch nicht mal was gesagt haben. Es reicht, wenn der einfach da ist. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass das seiner Ausstrahlung sozusagen, dass das das Attribut seiner Ausstrahlung ist, die zu Bernard Pretty Purdy geführt hat.
Das ist jetzt übrigens der eine Track, den Walter Becker am Bass gespielt hat auf der Platte, auch wenn man da widersprüchliche Angaben findet, aber passt auch vom, also das hebt sich ein bisschen von dem ab, was man von Chuck Rainey ansonsten hört. Cool. Ja, und jetzt danach geht's weiter mit Pack und das ist auch schön funky und definitiv auch eine meiner Lieblingsnummern auf der Platte, wobei irgendwie sind's alles Lieblingsnummern. Weißt du, wer da Drums spielt?
Ja, natürlich, ich bitte dich. Das ist Rick Marotta.
Genau.
Habe ich auch ausgewählt, aber ich nehme erstmal deinen, weil ich habe zwei, war Pack, hatte ich doch drei oder, Quatsch, nee, alles gut. Ich nehme dann mal erstmal deinen. Der Wechsel irgendwie, ne, in den Refrain, das ist schon irre.
Da, also der Gesang, und da hat man auch wieder diesen dezenten Slap-Sound drunter total. Die ganze Zeit, und das groovt alles wie Hölle. Und ich habe das ganze Album letzte Woche mal durchgespielt als Notenleseübung quasi immer. Und das da habe ich dann immer nicht Zeit, die 5 Durchgänge zu machen, bis ich alles hinkriegen würde. So. So, das ist dann eher so, weißt du, so, machst du das auch manchmal quasi unbekanntes Notenmaterial hinlegen und einfach durchspielen, egal was kommt, bis zum Ende?
Ja, mache ich. Immer wieder mal, wobei ich ja, könnte ein Altersding, könnte ein Ausbildungsding sein. Also wenn ich dich so beobachte auf der Bühne, dann bist du ja jemand, der wirklich, wirklich mit Transkription unterwegs ist. Ist natürlich, geht ja beim Instrument ja unter Umständen auch gar nicht anders, wobei ich natürlich auch schon, stimmt nicht. Also kenne schon auch Bassisten und Gitarristen, die jetzt nicht jedes Mal eine komplette Transkription sozusagen in der Noten-App haben, sondern eher so das Chord-Scheme, wenn sich da nochmal stärker was verändert und dann nochmal so eine Notiz im Sinne von, hier spiele ich folgende Rhythmik, da spiele ich jene Rhythmik oder so. Also eher eine Roadmap als eine Transkription quasi verwenden. Kommt auch aufs Stück natürlich immer an, ne?
Ist auch eine Evolution bei mir, ne? Ich habe natürlich jetzt so letzten Samstag, wenn das dann so spontan ist, morgens quasi, hier ist die Setlist, guck doch mal drüber, ob du das irgendwie hinkriegst. Dann spielt man natürlich so einen Gig auch mit den Sachen, die man hat, und dann habe ich eben viel aus dem Unterricht, was ausnotiert ist. Aber zum Beispiel damals bei der ABBA-Show, da war das auch so eine Evolution, dass ich erst die Noten vom Vorgänger bekommen habe. Dann habe ich so an manchen Stellen gedacht, oh, das ist aber ein bisschen shaky irgendwie aufgeschrieben. Da schreibe ich nochmal die Sachen komplett selber. Und dann habe ich quasi dann in der nächsten Rutsche im Frühjahr hatte ich aber nur noch die Chordsheets, so, weil dann habe ich meine Version der Originallinien gespielt, so, aber bis dahin brauchte ich halt diese Sicherheit, weil ja dann doch da viele Läufe drin sind, die da doch 1:1 sein müssen oder so, und dann irgendwie, wenn du ein bisschen gesetzter bist und die Show ein paar Mal gespielt hast, dann weißt du halt, an welchen Stellen kann ich ein bisschen mein Ding machen und an welchen Stellen hat Rutger Gunnarsson das damals auch live gemacht und welche Stellen müssen Ton für Ton sein, so, ne?
Ja, genau. Ist mir nur quasi, habe ich nur, ist mir nicht positiv und negativ.
Viele können auch keine Noten lesen so schnell. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der Weltmeister, ich komme durch dann.
Genau. Also ich mache das auch, aber beim Gig-Einsatz bin ich eher Team Sheet, aber ist ja beim Schlagzeug auch ein bisschen leichter, ne? Also machen wir uns da mal nichts vor, ne? Ich muss nur ganz wenig hoch, tief, ich muss nur schnell, langsam. Dafür ist bei schnell, langsam dann ganz gut, wenn da keine Fehler passieren, so im Groben. Ne? Also da ist wahrscheinlich ein bisschen weniger Fehlertoleranz, was die Zeitebene angeht. Aber mit Hoch-Tief habe ich ja quasi nichts an Hacken so. Also nicht wie ein Melodie-Instrumentalist so. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein bisschen leichter darstellbar. Und der Fokus ist natürlich ja dann auch was anderes so. Ne? Und ich spiele ja auch gerade jetzt keine Big Band Gigs oder so, dann wäre das auch wieder anders. Aber ich mache das immer wieder mal und stelle mir da auch mal Challenges, wobei man da ja auch sagen muss, es gibt halt Sachen, die kannst du ja nicht vom Blatt spielen, also unvorbereitet. Ich habe hier
Viktor Wuten Solo-CDs.
Ja, ich habe gestern für den Marvin, der arbeitet, ich mache mit meinen Schülern und Schülerinnen jetzt so ein End of the School Year Recording-Aktion, wo jeder ein cooles Drumcover aufnehmen kann. Und der traut sich jetzt echt oder hat sich jetzt angetraut, echt an Ants Marching. Wir haben uns auf eine Klar. Live-Version festgelegt.
Ich hab direkt die Snare im Ohr.
Ja gut, das kann man vom Blatt spielen, das geht die Stelle. So, pass auf. Und dann habe ich gesagt, so, pass auf, Marvin, du kennst das Stück gut von dem Arrangement, wir nehmen hier von der Live-Tracks, ich glaube, es ist die Nummer 6 oder die Nummer 7. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt mach erstmal so, du kannst das nicht Note für Note aufnehmen, das wird nicht gehen, das ist, da brauchst du 2 Jahre, um das zu lernen und gut spielen zu können, und dann hast du aber trotzdem den Edge-Vibe nicht, weil du total konzentriert über 7 Minuten nicht da durchlavellieren musst. Und dann habe ich gesagt, boah, da gibt's ein paar Stellen, da würde ich mal gucken, ob du mal Note für Note ranrückst, und habe ihm gestern Morgen einfach mal im ersten, ich glaube, Sopran-Saxophon-Solo, diese ersten 4 Takte aufgeschrieben, weil das einfach so. Also es ist 4/4-Takt, aber du weißt halt nicht, wo oben und unten ist irgendwie. Da habe ich auch echt ein bisschen für gebraucht. Und so einen Spaß kannst du natürlich gar nicht vom Blatt spielen. Also es funktioniert, also geht auch technisch nicht. Ja. Das ist Quatsch, ne? Also vergiss es.
Also, genau. Aber ich habe gedacht, wo ich eh die Platte mal wieder im Ohr haben muss und ja. Ich die Noten irgendwo habe, nehme ich das einfach mal als die Blattspielübung. So, das sind ja dann halt 5 Minuten oder so oder 8, wenn du es 2-mal durchspielst. Ja. Aber hau doch mal da gibt's noch ein zweites Snippet. Ich weiß gar nicht, habe ich dieses geile Gitarrensolo aus dem Song genommen?
Bei welchem Song waren wir denn jetzt gerade?
Waren wir noch bei Pack, oder?
Ja, wir waren noch bei Pack. Du hast noch einen zweiten Snippet von Pack. Nee,
ich bei nicht. Denen. Nee, dann?
Ja, ich habe noch einen. Ich habe noch einen.
Ja, geil.
Wir schwaffen ab. Ist einfach auch so schön, dass noch Ridebacken damals benutzt wurden.
Boah, ich mache mir erstmal einen Mix nur Bass und Schlagzeug und höre die Platte einmal nur Bass, Schlagzeug, weißt du?
Das Tolle ist, das kannst du machen, das sind 2 ja, Klicks für dich, ne? Das
ja, werde ich jetzt tun. Komm, wir müssen hier noch weitermachen, damit wir die ganzen anderen Songs noch schaffen.
Ja, hau raus, was steht da?
Home at Last.
Ja, okay, dann machen jetzt wir jetzt mal einen echten Purdy.
So. Sanft, bluesig.
Ach, du hast 2, ja gut, dann machen wir erstmal deinen. Home at Last, Andy, No Drums. Genau, und das ist der Groove, der nach Bernard Purdy benannt ist. Das ist der sogenannte Purdy-Shuffle, von dem sich Jeff Porcaro unter anderem bedient hat, als er seine Kreation von Rosanna sozusagen gemacht hat. Ja. Er hat gesagt, ich habe einen Purdy-Shuffle genommen und um 2 John Bonham-Sachen sozusagen ergänzt. So, also Bernard Purdy gilt sozusagen als der, ja, ist ja immer schwer zu sagen, ne? Wer hat's erfunden? Aber das gilt so als der Purdy-Shuffle ist so dieses Halftime-Shuffle-Ding, und das konntet ihr da natürlich gerade ganz fantastisch hören. Ist das okay, wenn ich den zweiten Snippet von mir nehme? Bestimmt.
Ja, ich glaube, ich habe dieses Solo-Ding da. Was ist das für ein Instrument,
Gitarre.
Was das Solo da spielt?
Hab ich Gitarre, auch, ne? Ja, ich mach mal.
Das ist Walter Becker, glaube ich, ja.
Ja, dann nehmen wir deinen. So.
Nee, ne?
Herz. Nee, da habe ich eine andere Stelle.
Ich habe den Übergang.
Ich habe was anderes.
Ja. Ist doch super.
Ja, Komm, ich hau meinen auch noch hin. Und das ist natürlich keine Gitarre.
Nee.
Aber das hier.
Ja, und ich finde ja immer geil, wenn du merkst, dass Musiker zum Beispiel so Steely Dan-mäßig beeinflusst sind und drauf sind. Hast du jemals mit dem Gitarristen Manny Franskowiak gespielt?
Nope.
Der ist nochmal ein bisschen älter als ich. Und der Manny ist auf jeden Fall auch, also wenn ich jetzt dieses Gitarrenzeugs da höre, ich habe mit Manny mal in, boah, wo waren wir denn da? Wie hießen diese Studios? Dorian Gray Studios in München oder bei München. Haben wir eine CD eingespielt und das Gitarrenspiel, gerade wenn er so Single Lines gespielt hat und so, das hat mich total an Steely Dan immer erinnert. Und wir haben auch eine Zeit lang live ein paar Sachen gemacht. Was hat denn cool. der Manny so gemacht? Der hat lange bei Truckstop gespielt.
Okay,
ausgeholfen. Ich war mal im ZDF-Fernsehgarten und dann kam halt so eine Seniorengruppe rein und ich dachte so, ach, was würden sie die Besuchergruppe nennen in den Innenraum? Und dann stellten die sich dahin, drehten sich um und dann waren das halt Truckstop und hat gespielt. So, ne? Aber die sind ja auch schon ein paar Tage im Geschäft. Da habe ich ja schließlich im Kindergarten schon Karneval zugetanzt. Weiß ich noch.
Also jetzt Turnhalle. Hast du ganz schön viele verstörende Bilder gleichzeitig aufgemacht. Das, lass uns direkt weitermachen. Ja. Was kommt als nächstes?
Da sind wir ja schon beim quasi fast beim Finale. Ne? Jetzt haben wir dann I Got the News.
Ja, dann.
Das ist so vielschichtig, ne? Das ist wie eine große Klangcollage, auch mit rhythmisch, aber harmonisch auch und so. Ich weiß gar nicht, habe ich da noch einen zweiten Snippet zu?
Ja, hast du. Ich hau direkt hinterher. Super krass, was die so für eine Dringlichkeit einfach im Groove haben. Ne? Das ist so schmatzig on point, ist echt der Wahnsinn. Es bleibt noch Alter, Joe.
Ja. Da könnte ich jetzt gar nicht still sitzen bleiben.
Nein,
so, ne?
nein.
Und genau, ja, es bleibt noch. Jetzt kommt mein Song.
Dein Song.
Ja, Josie, den habe ich nämlich auch schon live gespielt und den habe ich auch damals in Arnheim bei einer Übergangsprüfung gespielt. Ich fühle heute noch die Schweißperlen auf meiner Stirn.
Okay, das heißt, wirst du Platz, pass auf, ich mache erstmal deinen. Vielleicht das so interessant finde. Also es ist Jim Keltner. Jim Keltner ist natürlich einer von den absoluten Studio-Legenden und Drums, ne? Und der macht da etwas, er geht nicht den obvious Weg, wenn du dir das Gitarrenriff anhörst, Klammer auf, so James Brown-Rhythmik, dass er da den Backbeat nicht auf die Gitarre setzt, ne? Also dass er nicht spielt, du ga, du, die Gitarre schreit so danach, aber er bleibt bei diesem straighten 2 und 4 Ding und ist total cool, aber es ist, obwohl es so die Gitarre, diese quasi dieses rhythmische James Brown Klischee macht mit der 4 und irgendwie du ga du da ga du.
Ja,
voll gut, voll gut.
Ja, da sind so gute Sachen drin. Ja. Chuck Rainey spielt da so, was ist das denn? Ist ein leere E-Seite und dann spielt er so ein Double Stop im 11. Bund, also ein hohes Cis, ein hohes Fis und das schiebt er hoch in den 12. Bund auf ein D und ein G, sodass du quasi einen E-Moll 7 bekommst, so, ne? Und du und das gerade im Intro und danach, ne, ist das so tierisch. Und es gibt ein super, du hattest Rick Beato vorhin schon erwähnt, gibt ein Video zu dem Song von Rick Beato und das Video heißt irgendwie das bekloppteste Pop-Intro aller Zeiten irgendwie in dem Song, weil da allein in 8 Takten so viel passiert wie bei anderen auf einem ganzen Album. So,
Ja. Ach Mensch, Rick Beato. Wir leben einfach, was das angeht, muss ich sagen, leben wir in der großartigsten Zeit, die man sich vorstellen kann, oder?
Ja.
Ach, herrlich. Du hast noch einen zweiten Snippet von Josie, den hau ich rein und dann will ich noch eben mein Spezial-Snippet von Josie auch reinhauen, weil das so ein schönes Paradebeispiel ist. Aber hier kommt erstmal dein zweiter. Klassischer Jim Keltner, wo man sich denkt, hä, wie wird das gespielt? Also so, ich verstehe das rhythmisch natürlich, aber wie mache ich den Sound so, ne?
Ja.
Ich habe noch eine so eine Stelle, kann sein, dass sie ungefähr aus einem ähnlichen Part kommt, die habe ich genannt Josie Deep Pocket. Hör dir mal bitte an, was das Schlagzeug da macht. Das ist die gleiche Stelle. Witzig. Alter, diese 3-4 Takte da mit den 16, die nicht die ganze Zeit so da sind und so ein bisschen so decrescendo wegflattern, ne? Boah, das zerfetzt mich, wenn ich sowas höre, ne? Also positiv gemeint.
Ja, total. Ist da auch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn wir beide aus so einem kompletten Song die gleiche Stelle quasi rausholen, dann kann die nicht falsch gewesen sein.
Ja. Kann nicht uninteressant gewesen sein, genau.
Boah, und dann hast du ein Universum von Platten, die sie in dieser, sag ich mal, goldenen Zeit da gemacht haben, innerhalb von 5 Jahren. Dann haben die sich ja getrennt, hatten dann irgendwann die Reunion, sind dann, also die haben am Anfang live gespielt, haben das Ganze dann ja eigentlich nur noch als Studioprojekt mit Platten fortgeführt, sind dann nach der Reunion auf diese Welttournee gegangen. Wie heißt die denn? Die gibt's dann auch auf Platte live, weiß ich gar nicht. Und dann kam noch Tour Against Nature, ne?
Mhm.
Aber du hast halt auch gerade von Donald Fagen The Nightfly, ist eine sensationelle Platte. Und was ich mega finde wegen diesen Bass-Grooves, ist Morph the Cat, die Solo-Platte von ihm. Und also da gibt's ein Universum zu entdecken für alle, die das noch nicht kennen. Mhm. Und auch ich bin eher auf der funkigen Kante, ja, dann hörst du halt die Platte. Ich bin mehr der Rocker, dann hörst du die Platte und so. Da gibt's halt sehr, sehr viel Verschiedenes, ja.
Ich weiß nicht, wie die Platte heißt, kann ich gleich mal recherchieren, wo Dennis Chambers spielt. Das ist, ich meine, alles, was bei Steely Dan ist, ist irgendwie Groove in Tupperdosen sozusagen, also da gibt's ja nichts, was nicht fett grooved, ne? Aber ich habe das damals erstmal nur akustisch gehört und dann habe ich irgendwann auch nochmal ein Video dazu gesehen, gab's von der gleichen Tour ein Video und was wie tight das einfach gespielt war und wie was die für eine krasse Pocket hatten auch in den ganzen Shuffle-Sachen, ne? Das hat mich so umgehauen, ne? Also war ich wirklich maximals betroffen. Ja, und dann natürlich auch diese Keith Carlock Geschichte, das hat mich auch echt lange beschäftigt. Da war ich auch ein bisschen zerstört. Aber wir packen wir packen mal hier eine ordentliche Linksammlung in die Shownotes rein. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen sollte, das ist einen echten Deep Dive wert, so, ne? Also genau, so würde ich das abrunden, oder? Was meinst du?
Ja, ich glaube, wir verlinken das Asia-Album und ich glaube, von da kommen alle weiter. So, weil wenn du dann Steely Dan und irgendwas, da findest du so viel, weil das ist ja auch wirklich so Kategorie Musik für Musiker. Also sind Sachen, die es ins Radio geschafft haben. Ricky Don't Lose That Number oder so sind Songs, die irgendwie so zum musikalischen Erbe für alle gehören. Aber dann ist es gerade auch so, also an der Uni haut dir das ja jeder Dozent quasi um die Ohren, so, ne? Also das hat schon eine große Schnittmenge bei Leuten, die das Handwerkliche am Musikmachen zu schätzen wissen, so, ne? Und weil es einfach so gut ist und jeder, also wie gesagt, Sänger feiern dann die Tiefgründigkeit der Texte und was da gemacht ist und was da bei den Chören passiert und so. Und da kann, glaube ich, jedes Instrument so wirklich State of the Art sehen und auch auf so Alben, also das Album hat ja dann schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber wo ich letzte Tage habe ich so einen Post gemacht, da habe ich irgendwie so einen den Gitarristen neben mir fotografiert, wie er irgendwie vor einem 17-seitigen Klavierauszug sitzt mit 10 Notenständern und ich daneben mit meinem iPad so und habe dazu geschrieben, früher war nicht alles besser, aber wenn ich jetzt so eine Platte wie Asia von Steely Dan höre und ich gucke dann in die heutigen Charts, dann denke ich so, früher waren aber manche Sachen dann doch besser.
Ich hätte das fast drunter unter deinen Post geschrieben, nach dem Motto, früher war nicht alles besser, aber wir hatten halt einfach, und ich spreche jetzt mal hier für den, was hier in Deutschland ist, keine Ahnung, oder wahrscheinlich in Mitteleuropa, wir haben halt einfach in den Mainstream-Charts keine Diversifizierung mehr. Aber das ist ja anders auf der Welt, ist das ja schon auch noch anders, ne? Also wir haben das in, also in Frankreich, da gibt's Quoten für Diversifizierung im Radio. Und in den USA hast du natürlich große Radiostationen, aber du hast halt, da läuft dann trotzdem sowas wie Dave Matthews Band im Radio, im Lokalradio so, ne? Und dann, also ich glaube, dass das einfach schon nicht nur ein Zeitding ist, sondern auch eine Frage, wie sich da, wie sich quasi Radiostationen, wie sich diese ja Firmenkonstrukte, wie sich das entwickelt hat und so, ne? Also ich glaube, dass das nicht ein reiner zeitlicher Aspekt ist, aber der Mainstream-Pop ist halt einfach einfacher geworden, zugänglicher, gleicher. Das ist halt definitiv so, ne? Da, ich glaube, da müssen wir uns noch nicht als alte weiße Männer beschimpfen lassen, wenn wir diese These hier mal so raushauen. Komm, ich drück mal hier auf Stopp. Was meinst du?
Auf Stopp willst du drücken? Ja. Wichtige Frage noch für morgen für den Gig. Bringst du wieder dein Double Bass Pedal mit?
Ah, soll ich? Findest du das gut oder findest du es nicht gut?
Ach, das hat mir auf jeden Fall letzte Woche an der einen oder anderen Stelle, wenn es dann so überraschend einsetzte, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Okay. Ja, es ist ja nicht, ich mache da ja keinen, bei Reboot ja kein Todesmetal, so, ne? Aber zwischendurch gibt's ja Songs, wo ich das eine musikalisch sinnvolle Ergänzung finde. Ja. Und genau, und manchmal gönne ich mir einen kleinen, ich sag das mal, Carter Buford-esken kleines Füll irgendwie, ne, der macht da ja auch in der Regel kein Todesmetal mit, sondern da geht's ja eher darum, so synkopierte Patterns in so einem Tempo, wo du es mit einem Fuß nicht mehr sauber gut hinkriegst, da das mal war. Aber wir hatten tatsächlich, als du gespielt hast, hatten wir sogar einen Song, der Double Bass hat. Wir haben doch In the End von Linkin Park gespielt. Und da ist tatsächlich da die ersten 4/16-Noten, das macht man schon mit dem Doppelpedal.
Genau. Und nochmal wichtig zu sagen, wieder Zeitreisen mit Dustin und Andy, damit keiner am Montagabend irgendwo in der Fußgängerzone auftaucht. Also wenn ihr das hier hört, werden wir diesen Gig gespielt haben am Samstagabend, weil wir ja heute Freitag haben. Aber egal.
Und Andy, wie fandst du, dass ich das Doppelpedal mitgebracht haben werde?
Das hat echt gut geklungen.
Komm, ich drück mal hier auf Auto, heute nicht mehr besser.
Okay.
Jetzt war wieder richtig Sommer, schon Sommer, wie er früher einmal war.
War das Rudi Carrell?